Sie werden gezwungen zu töten und zu plündern. Sie müssen an die Front, werden durch Minenfelder getrieben oder zur Spionage eingesetzt. 250.000 Kinder und Jugendliche werden weltweit als Soldaten missbraucht, sowohl von regulären Armeen als auch von Rebellengruppen.
Wir wurden geschlagen und gefoltert.
Haben sie euch auch Waffen gegeben?
Ja. Sie haben Patronen rein und gesagt, ihr müsst jetzt schießen.
Kinder sind offenbar leicht zu manipulieren, gehorsamer und oft furchtloser als Erwachsene und werden genau deswegen für Kriegszwecke missbraucht. Die psychischen Folgen sind verheerend. Der Red Hand Day von UNICEF macht heute auf das Problem Kindersoldaten aufmerksam.
Und unsere Korrespondentin im Studio Ostafrika begleitet einen ehemaligen Kindersoldaten jetzt schon seit Jahren und kann uns seine Geschichte erzählen. Antje Diekans, guten Morgen.
Morgen.
Guten Morgen.
Wie fängt diese Geschichte denn an?
Ja, sie fängt an vor etwa 10 Jahren. Da habe ich Assad, so heißt er, zum ersten Mal getroffen. Da war er 15 und da war er gerade von der islamistischen Shabab-Miliz in Somalia geflohen. Die wollte ihn nämlich zu einem ihrer Kämpfer ausbilden. Und ich habe dann Kontakt zu Assad bekommen über einen somalischen Journalisten, mit dem ich in der Zeit viel zusammengearbeitet habe. Habe dann Assad getroffen und dann hat er mir erzählt, dass er sich ganz allein von Somalia nach Nairobi durchgeschlagen hat.
Ich habe in jeder Stadt wieder Leute angefleht, dass sie mir helfen sollen. So bin ich immer weiter vorangekommen und war schließlich in Nairobi.
Assad ist vollweise. Seine Eltern sind getötet worden bei einem Granatenangriff auf das Haus der Familie in der Hauptstadt Mogadischu. Und einer seiner Onkel, der war damals ein führendes Mitglied bei der Shabab-Miliz. Und der hatte dann quasi die Erziehungsgewalt über Assad und hat ihn dann in dieses Trainingslager gebracht.
Was hat er in diesem Trainingslager erlebt?
Also er war da mit ein paar Dutzend anderen Jungen untergebracht. Die sollten dann darauf vorbereitet werden, Menschen zu töten. Es gab viel körperliches Training, aber dazu dann auch eine Art Gehirnwäsche, wie Assad das dann geschildert hat.
Jeden Morgen haben sie uns sehr früh geweckt und dann mussten wir als erstes laufen. Danach haben wir beispielsweise gelernt, wie man über Zäune springt. Außerdem gab es Training an einer Waffe, wie man sie lädt und säubert. Und nachts mussten wir uns Filme über den Dschihad ansehen.
Wovor Assad da die ganze Zeit am meisten Angst hatte, das war, dass er für einen Anschlag ausgewählt werden könnte. Das ist eines der Hauptkampfmittel der Shabab. Die üben eben immer wieder Selbstmordanschläge, vor allem auch dann in Mogadischu. Und auch darauf wurden die Jungs vorbereitet.
Manchmal wurden Jungen als Selbstmordattentäter ausgewählt. Sie standen vor der Klasse und wurden von allen verabschiedet. Ich hatte große Angst, dass ich eines Tages auch dazu gehöre. Ich habe immer häufiger darüber nachgedacht, wie ich entkommen könnte.
Ja, und das hat er ja dann tatsächlich geschafft, zu entkommen.
Wie denn? Also wie kann man so einem Trainingslager entkommen?
Ja, ganz banal eigentlich. Da kam immer ein Laster mit Feuerholz rein in das Lager und auf den hat Assad gewartet und sich dann drauf versteckt, sich dann eben bis nach Nairobi durchgeschlagen, war dann erstmal beruhigt, dachte er wäre jetzt in Sicherheit, aber das war damals trügerisch. Nachdem ich die Geschichte mit ihm gemacht habe, hat auch noch eine kenianische Zeitung einen Artikel über Assad gebracht und da waren so viele Details drin, dass dann die Shabab ihn wieder aufgespürt hat. Dann ist er wieder verschleppt worden, sie wollten ihn dann wieder nach Somalia bringen, aber Assad hat wirklich einen großen Überlebenswillen. Kurz vor der Grenze konnte er dann nochmal fliehen. Hm. Ja, und dann haben wir uns an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen gewandt. Die haben dann mitgeholfen, ihn in so einem Safe-House, so einem sicheren Haus unterzubringen, sodass er dann auch wirklich in Sicherheit war und Ziel war dann, in ein anderes Land zu bringen. Das hat dann auch nach ein paar Monaten tatsächlich geklappt.
Also ganz kurz noch, Frau Diekans, hat die Geschichte damit ein Happy End?
Naja, so einen richtigen Happy End tatsächlich nicht. Also Assad ist jetzt in einem skandinavischen Land, lebt da seit 10 Jahren, versucht immer wieder die Schule zu machen, eine Ausbildung zu machen. Aber die Zeit von damals, das lässt ihn halt nicht so richtig los. Er hat immer noch Albträume, das hat er dann auch erzählt.
Ich höre die Stimmen meiner toten Mutter und meiner Tante. Die Ärzte sagen, dass ich Medikamente brauche. Sie haben eine Behandlung über 2 Jahre verschrieben. Ein Jahr habe ich noch vor mir.
Also ja, er hat das alles noch längst nicht verarbeitet, auch den Granatenangriff auf das Haus nicht. Und das zeigt halt, Kindersoldaten wieder zurück ins richtige Leben zu führen, das ist ein sehr, sehr, sehr langer Prozess.
Seit 10 Jahren begleitet unsere Korrespondentin in Ostafrika einen ehemaligen Kindersoldaten. Die berührende Geschichte von Assad hat Antje Diekmann uns eben erzählt. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, gerne.